herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind.
Diese Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtguide, wird präsentiert von LexisNexis, Ihr Partner für digitale Rechtsinformation und juristische Innovation. Mehr erfahren Sie unter www.lexisnexis.at.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie haben alle unsere Arbeitszeit-Spezialfolge gehört. Heute setzen wir nämlich unsere reguläre Reihe fort, schon mit der 19. Folge.
Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind schon im Sommer angekommen, wobei heute, wie wir aufnehmen, regnet es, aber grundsätzlich schon. Und die Temperaturen steigen dementsprechend auch ordentlich an.
Ja, und mit den Temperaturen steigt bekanntlich manchmal auch die Stimmungskurve am Arbeitsplatz, allerdings nicht immer nach oben. Wenn es heiß wird, werden die Nerven oft schneller strapaziert, der Umgangston wird rauer und aus kleinen Spannungen können rasch ernsthafte Konflikte entstehen.
Das ist auch schon mal ein guter Hinweis darauf, was wir in der heutigen Folge behandeln werden. Im heutigen Deep Dive beschäftigen wir uns mit dem Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Aber bevor wir dazukommen, Katharina, gibt es eigentlich Neuigkeiten aus dem Arbeitsrecht?
Naja, ebenfalls ein heißes Thema. Ich würde sagen, das derzeit heißeste ist die Entgelttransparenzrichtlinie. Nur da gibt es leider nicht viel Neues. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die regelmäßig einschalten, erinnern sich daran, dass wir zum Beispiel in unserer 8. Folge uns schon ausführlicher mit dem Thema beschäftigt haben und auch mit Gästinnen aus der Praxis gesprochen haben, die mit der Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie in ihrem Unternehmen bei der A1 Telekom schon richtig weit waren. Die Richtlinie sieht ja im Wesentlichen Informationspflichten, Auskunftsrechte und Berichtspflichten um das Thema Entgelt vor und soll vor allem eben dazu beitragen, den Gender Pay Gap zu verringern und Entgeltdiskriminierung am Arbeitsplatz effektiver zu bekämpfen. Diese Richtlinie hätten die Mitgliedstaaten bis zum 7. Juni 2026 umsetzen müssen. Ich rede jetzt von einer Vergangenheit in der Zukunft oder Zukunft in der Vergangenheit, weil wir heute am 3. Juni aufnehmen, aber wir sind schon sehr sicher, dass eben bis zum 7. Juni nichts mehr kommt, weil gestern am 2. Juni eine von der Arbeitsministerin Schumann an die Sozialpartner ergangene Einigungsfrist ohne Ergebnis ausgelaufen ist. Persönlich finde ich ja ehrlicherweise diesen ganzen Prozess relativ bemerkenswert. Die Sozialpartner hatten jetzt doch 3 Jahre Zeit, sich mit einer Richtlinienumsetzung zu befassen und sich auf einen Gesetzesentwurf zu einigen, scheitern dann aber mit einem eigentlich schon fertigen Entwurf auf der Zielgerade, weil es jetzt auf einmal eine massive politische Blockade gibt. Das schafft dann aber wieder so eine Rechtsunsicherheit, dass man ja eigentlich einmal sich die Sinnhaftigkeit des gesamten Prozesses irgendwie überlegen kann, weil es steht ja nicht in der österreichischen Bundesverfassung, dass arbeitsrechtliche Gesetze oder die Umsetzung von arbeitsrechtlichen EU-Richtlinien immer zwingend vorab von den Sozialpartnern ausverhandelt werden müssen. Das ist eher die Realverfassung. Es wäre ja genauso vorstellbar, dass das fachlich zuständige Ministerium eine Art Ministerialvorlage erstellt und es dann eben eine Extraschleife zum Beispiel im Begutachtungsprozess für die Sozialpartner gibt, aber dann mit klaren Fristen, weil gerade in Zeiten der wachsenden Demokratiefeindlichkeit muss die Legislative ihre Aufgaben erfüllen und Richtlinien sind halt EU-Gesetze, die binnen einer Frist verpflichtend umzusetzen sind. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Das haben wir jetzt aber wieder mal verpasst. Man muss sagen, leider nicht das erste Mal. Österreich ist nicht damit alleine. Auch viele andere Mitgliedstaaten haben diese konkrete Richtlinie, die Entgelttransparenzrichtlinie, bisher noch nicht umgesetzt. Derzeit anscheinend nur 5 von 27 Mitgliedstaaten. Also die politische Kultur ist vielleicht auch in den restlichen EU-Staaten nicht überall super. Aber ich finde trotzdem, auch der österreichische Gesetzgeber kann sich für die eigene Rechtswidrigkeit nicht auf die der anderen berufen. Das ist dann wirklich eine Unkultur.
Ja, und damit droht Österreich und allen anderen säumigen Mitgliedstaaten ein Vertragsverletzungsverfahren, das sogar ziemlich teuer werden kann. Stellt der Europäische Gerichtshof nämlich nach einer Klage der EU-Kommission fest, dass ein Mitgliedstaat seinen Pflichten nicht nachgekommen ist und eine Richtlinie nicht fristgerecht umgesetzt hat, kann er auch Geldstrafen verhängen, etwa in Form eines Pauschalbetrags oder eines periodischen Zwangsgeldes. Solche Verfahren sind übrigens auch gar nicht so selten. Allein im März 2026 wurden gegen Österreich 2 Vertragsverletzungsverfahren wegen nicht umgesetzter Richtlinien eingeleitet. Neben diesem Risiko gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Punkt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine nicht umgesetzte Richtlinie trotzdem schon rechtliche Wirkung entfalten. Einzelpersonen könnten sich dann vor Gerichten oder Behörden direkt auf diese Richtlinie berufen und daraus Ansprüche ableiten, auch wenn es im nationalen Recht noch keine passende Umsetzung gibt.
Ja, ich meine, das ist zwar eher die Ausnahme, wird aber jetzt in diesem Fall, glaube ich, auch wirklich praktisch relevant. Anders als EU-Verordnungen gelten Richtlinien ja nicht unmittelbar, sondern müssen erstmal in nationales Recht umgesetzt werden, damit die darin enthaltenen Vorgaben auch eigentlich wirksam werden. Das heißt, wenn ein Privater einen Anspruch aus der Richtlinie gegen einen anderen Privaten geltend machen will, also ein Arbeitnehmer gegen seinen Arbeitgeber, kann er sich in der Regel nicht unmittelbar auf eine Richtlinie stützen, sondern eben immer nur dann auf das nationale Gesetz oder diese Verordnung und eine Verordnung, die diese Richtlinie umgesetzt hat. Aber, wie du gerade sagst, vielleicht kann das ja auch mal anders sein.
Ja, genau. Dafür müssen genau genommen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss die Umsetzungsfrist abgelaufen sein. Zweitens müssen die Vorschriften der Richtlinie inhaltlich unbedingt und hinreichend genau sein. Also es soll aus der Richtlinie eindeutig ersichtlich sein, welche Verpflichtungen bestehen, ohne dass es einer Konkretisierung durch eine Umsetzungsmaßnahme bedürfe. Und drittens, und das ist ganz wichtig, muss die Richtlinie den Einzelnen gegenüber dem Staat begünstigen. Also selbst wenn die Richtlinie oder einzelne Bestimmungen unmittelbar anwendbar sein sollten, gilt sie nur im Verhältnis zum Staat und nicht unter Privaten, wobei der Begriff Staat weit zu verstehen ist und alle Organisationen und Einrichtungen umfasst, die dem Staat und dessen Aufsicht unterstehen. Darunter fallen somit auch Unternehmen, die im Staatseigentum sind.
Ja, da gibt es ja in Österreich einige. Im Hinblick auf die Enkeltransparenzrichtlinie ist es also möglich, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gegenüber staatlichen Arbeitgebern auch ohne die konkrete nationale Umsetzung unmittelbar auf bestimmte Regelungen der Richtlinie berufen können. Zum Beispiel das Recht auf Auskunft über die durchschnittlichen Entgelthöhen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten. Man hört in der Community zum Beispiel schon aus den Universitäten, dass die entsprechenden Auskunftsbegehren vor allem für Professorinnen und Professoren, die werden nämlich nicht nach Kollektivvertrag bezahlt, sondern frei verhandelt, am 7. Juni verschickt werden aus heutiger Sicht, nach Ausstrahlung wurden. Und das ist auch für andere öffentliche Unternehmen absolut nicht auszuschließen.
Ja, aber selbst wenn die nicht umgesetzte Richtlinie nicht unmittelbar zwischen Privaten wirkt, bedeutet das natürlich nicht, dass für private Arbeitgeber bis zur Umsetzung keinerlei Verpflichtungen bestehen können. Abgesehen davon, dass der alte Grundsatz better be prepared immer gilt.
Ja, man sollte immer vorbereitet. Stimmt. Die nationalen Gerichte sind nämlich verpflichtet, das innerstaatliche Recht auch ohne eine konkrete Umsetzungsmaßnahme richtlinienkonform auszulegen. Konkret innerstaatlich interessant ist hier natürlich das Gleichbehandlungsgesetz, das ja jetzt schon ein Entgeltgleichheitsgebot für gleiche und gleichwertige Arbeit vorsieht zwischen Männern und Frauen. Und die Bestimmungen dieses schon existierenden Gesetzes sind so zu interpretieren, dass die Ziele der Richtlinie erreicht werden. Außerdem zeigt die jüngere Rechtsprechung des EuGH ja außerdem die Tendenz, Richtlinien zur Konkretisierung der EU-Grundrechtecharta heranzuziehen und einzelnen Bestimmungen von Richtlinien damit faktisch eine unmittelbare Wirkung auch zwischen Privaten zu gewähren. Hier wird es jetzt nämlich interessant. Besonders relevant in unserem Fall ist Artikel 23 der Grundrechtecharta, der die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Arbeitsleben garantiert. Und wir haben auch jetzt schon im AEUV, also ebenfalls im Primärrecht der Union, den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit verankert. Diese Bestimmung gilt also unmittelbar schon zwischen Privaten und wird durch verschiedene Richtlinien dann eben nur noch konkretisiert. Es ist also durchaus denkbar, dass man über diesen Umweg die Vorgaben und Ziele der Enkeltransparenzrichtlinie auch ohne Umsetzungsmaßnahmen des nationalen Gesetzgebers zu einem gewissen Grad verfolgen kann. Man hört ja auch, dass vielleicht auch die Arbeiterkammer schon Aussendungen von Auskunftsbegehren vorhat und das vielleicht auch für private Arbeitgeber mit eben dieser Argumentation.
Ja, es bleibt abzuwarten, welche weiteren Entwicklungen sich ergeben werden. Jetzt ist mal die politische Koordinierung am Zug. Ob das in diesen angespannten Zeiten zu einem schnelleren Ergebnis führt, bleibt abzuwarten. Arbeitsministerin Schumann drängt zumindest auf eine rasche Umsetzung der Richtlinie. Wir werden daher hoffentlich nicht allzu lange auf die Umsetzungsmaßnahme warten müssen. Auch ohne konkrete Umsetzung ist es aber für Unternehmen jedenfalls empfehlenswert, bereits jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um eine faire und transparente Vergütungsstruktur im Unternehmen zu schaffen. Die Auskunftsbegehren kommen bestimmt. Kommen wir aber zu unserem eigentlichen und auch sehr emotionsgeladenen Thema heute, Mobbing am Arbeitsplatz. Obwohl Mobbing ein Begriff ist, den jeder und jede kennt, gibt es überraschend wenig gesetzliche Regelungen dazu. Im klassischen Arbeitsrecht ist Mobbing zum Beispiel gar nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. Lediglich bei den Beamten wie dem Beamtendienstrechtsgesetz ein achtungsvoller Umgang bzw. ein sogenanntes Mobbingverbot normiert. Aber davon abgesehen muss man insbesondere bei privaten Arbeitsverhältnissen auf allgemeine arbeitsrechtliche Regelungen zurückgreifen und auf die dazu vorliegende Rechtsprechung.
Ja, und die Rechtsprechung hat sich kaum überraschend schon sehr ausführlich mit Mobbing auseinandergesetzt und auch schon Anhaltspunkte geliefert, wann ein solches vorliegt und vor allem rechtswidrig ist. So handelt es sich nach dem Obersten Gerichtshof beim Mobbing um eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen, auch Kolleginnen, oder zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, bei der die angegriffene Person unterlegen ist. Diese Person wird dabei systematisch, oft und während längerer Zeit direkt oder indirekt angegriffen, mit dem Ziel oder auch dem Effekt, sie aus dem Arbeitsverhältnis zu drängen.
Wie du richtig sagst, ist für Mobbing ein systematisches, über längere Zeit andauerndes, ausgrenzendes Verhalten charakteristisch. Das kann sich etwa in fehlender Anerkennung, sozialer Isolation, dem Vorenthalten wichtiger Informationen oder auch in Rufschädigung zeigen. Die neue Rechtsprechung betont zudem, wir verlinken die Entscheidungen gerne wie immer direkt in unseren Shownotes, dass es nicht ausreicht, wenn man nur subjektiv der Meinung ist, dass man gemobbt wird. Das Verhalten muss auch objektiv geeignet sein, bei der angegriffenen Person den Effekt des Verdrängens aus dem Arbeitsverhältnis zu bewirken, auch wenn darauf nicht abgezielt wurde. So hat die Rechtsprechung etwa kein Mobbing angenommen, als eine Reinigungskraft wiederholt fachliche Arbeitseinweisungen erhalten hat, diese persönlich als unangemessene Kritik befand. Zum Beispiel, welche Reinigungsmittel oder welche Wischmopp sie in welchen Bereichen zu verwenden hat. Diese Kritik hat sie aber offenbar nicht dazu gebracht, zu kündigen.
Gleichzeitig ist die Bandbreite möglicher Mobbinghandlungen sehr groß, so wie halt die Palette menschlicher Beziehungen. Die Judikatur hat dazu klargestellt, dass die Beurteilung, ob ein Sachverhalt unter Mobbing fällt, vor allem unter dem Blickwinkel zu erfolgen hat, ob von den beteiligten Akteuren arbeitsrechtliche Pflichten verletzt wurden. Es sind insbesondere solche Verhaltensweisen umfasst, die den Betriebsfrieden stören oder die menschliche Würde von einzelnen Personen verletzen.
So wurde Mobbing im Fall einer Buchhalterin bejaht, der von Vorgesetzten wiederholt faktenwidrig vorgeworfen wurde, dass sie zu langsam sei, dass sie schneller arbeiten solle, dass sie keine Arbeitszeit erschwindeln solle und dass sie zu hohe Kosten verursache. Gleichzeitig wurde ihr aber auch so viel Arbeit zugeteilt, dass sie dies während der Arbeitszeit gar nicht verrichten konnte, sondern auch zu Hause arbeiten musste. Zusätzlich kam es zu Beschimpfungen und abwertenden Aussagen, wonach sie als Ostdeutsche nichts wert sei.
Mobbing wurde auch in einem Fall bejaht, in dem ein Arbeitnehmer gegenüber seinen Vorgesetzten aufgezeigt hatte, dass Kollegen während der Arbeitszeit teilweise exzessiv Alkohol konsumierten. Und dieser Kollege, der das angezeigt hat, wurde dann in der Folge systematisch beleidigt, schikaniert und von diesen Kollegen ausgegrenzt. Also es waren eine Art Retorsionsmaßnahmen.
Ich glaube, die Beispiele zeigen gut, wo die Grenze verläuft. Fachliche Kritik, auch wenn sie für den Arbeitnehmer, für die Arbeitnehmerin unangenehm ist, ist kein Mobbing. Auch eine einzelne Beleidigung in einem hitzigen Streit reicht dafür grundsätzlich nicht aus. Entscheidend ist, dass die abwertenden und ausgrenzenden Handlungen über einen längeren Zeitraum stattfinden, mit dem Ziel, die Person zu isolieren und sie aus dem Arbeitsverhältnis zu drängen. Damit besteht auch ein zentraler Unterschied zur Belästigung, die wir aus dem Gleichbehandlungsrecht kennen.
Richtig. Obwohl Mobbing an sich eben arbeitsrechtlich außer im BDG nicht geregelt ist, werden doch im Gleichbehandlungsgesetz bestimmte Belästigungsformen am Arbeitsplatz explizit normiert und verboten. So ist beispielsweise eine sexuelle oder geschlechtsbezogene Belästigung oder eine solche aufgrund anderer geschützter Merkmale, Alter, Religion, ethnische Zugehörigkeit etc. verboten. Zwischen Mobbing und Belästigung bestehen eben auch gewisse Gemeinsamkeiten. So sagt der Gesetzgeber beispielsweise, dass die geschlechtsbezogene Belästigung eine mögliche Erscheinungsform, eine gesetzlich kodifizierte in dem Fall, von Mobbing ist.
Aber im Gegensatz zum Mobbing, bei dem ein länger andauerndes Geschehen erforderlich ist, kann für eine Belästigung nach dem Gleichbehandlungsgesetz bereits ein einmaliges Verhalten ausreichen, um den Tatbestand zu erfüllen. Neben dem Vorliegen eines geschützten Merkmals, wie etwa Alter, Religion oder sexuelle Orientierung, ist für das Vorliegen einer Belästigung entscheidend, dass das Verhalten die Würde der Person verletzt oder dies bezweckt, für die betroffene Person unerwünscht ist und entweder eine einschüchternde bzw. feindselige Arbeitsumgebung schafft oder zu einer Beeinträchtigung der beruflichen Entwicklung führt.
Möglich ist natürlich auch, und es wird wahrscheinlich auch öfter vorkommen, dass bestimmte Verhaltensweisen, die über einen längeren Zeitraum stattfinden, sowohl Mobbing als auch Belästigungen im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes sind. In diesem Fall kommen auch die besonderen Regelungen aus dem Gleichbehandlungsgesetz zur Anwendung. Aber bevor wir dazu kommen, welche Pflichten haben Arbeitgeber eigentlich im Fall von Mobbing?
Wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin von seinen Arbeitskollegen gemobbt wird, kann sich der betroffene Arbeitnehmer direkt an den Arbeitgeber wenden und um Abhilfe ersuchen. In diesem Fall müssen Arbeitgeber aufgrund ihrer Fürsorgepflicht notwendige Maßnahmen ergreifen, um eine geeignete Abhilfe gegen das Mobbing zu gewährleisten. Das gilt insbesondere dann, wenn aufgrund ihres Verhaltens die Arbeitsbedingungen für andere Arbeitnehmer nahezu unzumutbar werden.
Genau, Arbeitgeber haben gegenüber ihren Arbeitnehmern eine sogenannte Fürsorgepflicht. Diese verpflichtet sie dazu, das Leben, die Gesundheit, die Sittlichkeit, das Eigentum der Arbeitnehmer zu schützen. Die Pflicht geht aber auch so weit, dass die gesamte Persönlichkeitssphäre der Arbeitnehmer zu schützen ist. Es sind somit sämtliche immaterielle und materielle Interessen zu wahren. Dementsprechend müssen sie zum Schutz der Persönlichkeitssphäre die Arbeitnehmer auch vor unsachlichen Belästigungen durch andere Arbeitskollegen schützen. Und dafür müssen Arbeitgeber eben angemessene Abhilfemaßnahmen setzen im Anlassfall, die tatsächlich auch wirksam sind.
Damit aber Arbeitgeber Abhilfe leisten können, müssen ihnen diese Gefährdungen natürlich auch zur Kenntnis gelangen. Ein Arbeitgeber kann ja nicht vor etwas schützen, wovon er nicht einmal weiß. Sobald er aber Kenntnis von Mobbinghandlungen erlangt, muss er aktiv werden. Dabei ist zu beachten, dass das Wissen bestimmter Personen unter Umständen auch direkt dem Arbeitgeber zuzurechnen ist, nämlich solcher Personen, die selbstständig Unternehmer- oder Arbeitgeberfunktionen ausüben. Darunter fallen etwa Führungskräfte, die eigenständige Personalentscheidungen treffen können. Informiert der Arbeitnehmer hingegen nur andere Arbeitskollegen oder den Betriebsrat darüber, dass er gemobbt wird, dann ist dieses Wissen nicht dem Arbeitgeber zuzurechnen. Informiert aber in weiterer Folge der Betriebsrat oder ein anderer Arbeitskollege den Arbeitgeber bzw. ihm zuzurechenbare Person, dann schaut es natürlich anders aus und der Arbeitgeber muss aktiv werden.
Erlangt der Arbeitgeber Kenntnis von vermeintlichen Mobbinghandlungen, beispielsweise weil der Arbeitnehmer sich an ihn wendet oder auch durch eine Whistleblower-Meldung, muss er zuallererst mal prüfen, ob die Vorwürfe berechtigt sind oder nicht. Es ist grundsätzlich nicht notwendig, dass der Arbeitgeber bloß aufgrund von Vorwürfen oder Behauptungen sofort irgendwelche Maßnahmen trifft. Aber wenn es sich um sehr schwerwiegende oder schon sehr konkrete Vorwürfe handelt, dann kann ein sofortiges Einschreiten auch im Verdachtsfall einfach zum Schutz des Arbeitnehmers notwendig sein. Aber es ist immer auch die Sphäre des Beschuldigten oder der beschuldigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu beachten und deren oder dessen Rechte zu wahren, solange es sich eben nur um einen Vorwurf handelt. Stellen sich nämlich Vorwürfe im Nachhinein als unbegründet dar, dann kann es sein, dass der Arbeitgeber sich genau gegenüber den Arbeitnehmern, die falsch beschuldigt wurden, rechtswidrig verhalten hat, wenn er zu harte Maßnahmen ergreift. Und gerade in Mobbingfällen muss man sagen, gibt es wirklich oft negative Gerichtsentscheidungen, die Mobbing eben gerade nicht bejahen. Oft liegen konfliktbeladene Situationen am Arbeitsplatz vor, die aber nicht die Qualität eines Mobbings erreichen, sei es, weil es ein beidseitiger Konflikt ist oder weil eine Person beispielsweise fachliche Weisungen und oder Kritik nicht annehmen möchte oder diesen dann eben mit dem Vorwurf des Mobbings begegnet.
Ja, in diesem Fall ist rechtlich kein Handeln des Arbeitgebers erforderlich, wobei natürlich auch beidseitig ausgetragene Konflikte für Arbeitgeber in der Regel gelöst werden müssen, weil sie sich aufs Arbeitsklima auswirken können. Ergibt sich aus den Erzählungen eines Arbeitnehmers, dass gar keine Gefährdung vorliegt, weil er sich beispielsweise nur über gerechtfertigte Kritik beschwert oder kann ja beispielsweise auf Nachfrage des Arbeitgebers keine bedeutenden Vorfälle nennen, in denen es zu angeblichen Mobbinghandlungen gekommen ist, bedarf es keiner Abhilfe wegen Mobbings. Das gilt auch, wenn der Arbeitnehmer nur über eine einzelne Konfrontation berichtet, die aber noch nicht den Tatbestand unter Anführungszeichen von Mobbing erfüllt. So hat auch der oberste Gerichtshof klargestellt, dass bloß vereinzelte Sticheleien am Arbeitsplatz oder gelegentliche Kritik an der Arbeitsleistung nicht als Mobbing zu qualifizieren sind und dementsprechend keine Abhilfe bedürfen.
Anders schaut es natürlich aus, wenn solche Sticheleien einen eher verletzenden Charakter haben. Wie gesagt, Arbeitgeber sind aufgrund der Fürsorgepflicht gehalten, die gesamte Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu schützen. Dazu gehört natürlich auch seine Ehre oder ihre Ehre. Und werden von Arbeitskollegen eher verletzende Äußerungen getätigt, Beleidigungen beispielsweise, können natürlich dann auch rassistische Beleidigungen und so weiter sein, dann sind wir wieder im Gleichbehandlungsgesetz, müssen Arbeitgeber, sofern sie davon Kenntnis erlangen, dem entgegenwirken. Richten sich die ehrverletzenden Äußerungen direkt gegenüber dem Arbeitgeber, kann je nach Schwere des Vorfalls sogar eine Entlassung gerechtfertigt sein.
Kommen wir aber zurück zum Mobbing. Damit der Arbeitgeber also konkrete Abhilfemaßnahmen setzen kann, muss der Sachverhalt so weit geklärt sein, dass kein begründeter Zweifel an einem Mobbingverhalten besteht. Dafür können beispielsweise getrennte Gespräche mit den betroffenen Arbeitnehmern geführt werden. Auch sollten vorhandene Zeugen und sonstige Beteiligte befragt werden. Es können auch beleidigende E-Mails oder Nachrichten angesehen werden. Der Arbeitgeber muss also ernsthafte Recherchen durchführen. Es reicht nicht aus, sich lediglich auf die Aussagen der vermeintlich gemobbten Person zu verlassen.
Ist der Sachverhalt mal ausreichend geklärt und kommt der Arbeitgeber zum Ergebnis, dass tatsächlich Mobbing vorliegt, muss er, wie gesagt, den betroffenen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin schützen. Dabei obliegt es ihm und nicht der gemobbten Person auszuwählen, in welcher Form Abhilfe geleistet wird. Die betroffene Arbeitnehmerin kann zum Beispiel nicht verlangen, dass der Mobber in Anführungszeichen gekündigt oder entlassen wird. Die Abhilfemaßnahme muss aber jedenfalls angemessen und damit wirksam sein. Sie muss also geeignet sein, den betroffenen Arbeitnehmer vor weiteren Angriffen zu schützen. Kann die Gefährdungssituation durch die gewählte Maßnahme beseitigt werden, gilt die Maßnahme als angemessen. Dem Arbeitgeber stehen dabei unterschiedliche Mittel zur Verfügung, angefangen von Verwarnungen, Versetzungen, Durchführung einer Mediation bis hin zur Kündigung oder sogar Entlassung des Mobbers, wobei die Entlassung als Ultima Ratio gilt und eher bei schwerwiegenden Fällen zum Einsatz kommt.
Ja, hier kommt es immer auf den Einzelfall an, welche konkrete Maßnahme als angemessen gilt. Es gibt keine Pauschallösung, so ist es beispielsweise in kleineren Betrieben oftmals gar nicht möglich, jemanden zu versetzen oder die Arbeitszeiten so zu gestalten, dass sich zwei Arbeitnehmer oder ArbeitnehmerInnen nicht mehr begegnen. Auf der anderen Seite tun sich manche Arbeitgeber auch schwer, eine Kündigung oder Entlassung auszusprechen, wenn es sich etwa um eine hochqualifizierte Person handelt, die für das Fortbestehen des Betriebes unersetzbar ist. Es kann also durchaus sein, dass die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auch mit seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen kollidiert. Keinesfalls darf die Abhilfemaßnahme so gestaltet sein, dass sie zulasten der gemobbten Person geht. Wird also beispielsweise die gemobbte Person gekündigt, nachdem sie sich über ein Mobbing beschwert hat, weil sich der Arbeitgeber denkt, dass man damit das Problem lösen könnte, beziehungsweise damit das Problem gelöst wäre, kann sich der gekündigte Arbeitnehmer dagegen zur Wehr setzen und die Kündigung beispielsweise wegen eines verpönten Motivs anfechten.
Man muss bei der Auswahl der eingesetzten Mittel natürlich auch berücksichtigen, dass der Arbeitgeber nicht nur gegenüber der gemobbten oder vermeintlich gemobbten Person eine Fürsorgepflicht hat, sondern auch gegen den vermeintlichen Mobber. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, solange man eben nicht weiß, ob die Vorwürfe stimmen. Greift er jetzt zu hart gegen jemanden durch, der des Mobbings beschuldigt wird und erweisen sich die Vorwürfe später als unwahr, kann ja das auch eine Fürsorgepflichtverletzung sein. Also es ist immer genau zu prüfen, abzuwägen, welche Abhilfemaßnahmen im konkreten Fall geeignet sind und welche nicht.
Schauen wir uns noch ein paar Beispiele aus der Rechtsprechung hierzu an. Wir haben schon den Fall erwähnt, wo ein Arbeitnehmer gegenüber seinen Vorgesetzten aufzeigt, dass Kollegen während der Arbeitszeit teilweise exzessiv Alkohol konsumierten. In der Folge kam es zu fortgesetzten Beschimpfungen und Schikanen dieses Mitarbeiters durch seine Kollegen. Der Arbeitgeber hat zunächst versucht, durch entsprechende Diensteinteilungen den Arbeitnehmer von den Mobbern fernzuhalten. Als klar wurde, dass das nicht gut funktioniert, wollte man einen Mediator beiziehen. Dazu ist es aber nie gekommen. Das Gericht hat zwar anerkannt in diesem Fall, dass diese Mittel geeignet sind, im Falle von Mobbing Abhilfe zu gewährleisten. Er hat aber dennoch eine Verletzung der Fürsorgepflicht bejaht, weil der Arbeitgeber aus seiner Sicht nur mehr halbherzig reagiert hat und keine wirksamen Maßnahmen ergriffen hat.
In einem anderen Fall brachte eine Kindergartenpädagogin gegenüber ihrer Arbeitgeberin vor, dass zwischen ihr und ihren Kolleginnen über mehrere Jahre hinweg Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz stattfanden, unter denen sie litt. Die Arbeitgeberin war eine Gemeinde, die wurde vom Bürgermeister vertreten. Der Bürgermeister nahm daraufhin umfassende Gespräche mit allen Beteiligten auf. Er kontaktierte auch die Aufsichtsbehörde, ermöglichte ein Supervisionsverfahren, um die Konflikte aufzulösen. Es wurde auch eine Umorganisation der Gruppen vorgenommen, um keine der beteiligten Arbeitnehmerinnen als Gewinnerin dastehen zu lassen. Die Gerichte haben in diesem Fall entschieden, dass die gesetzten Maßnahmen angemessen waren und die Fürsorgepflicht nicht verletzt wurde. Dabei wurde aber berücksichtigt, dass die Arbeitnehmerin aufgrund langer Krankenstellung gar nicht mehr so oft am Arbeitsplatz war und damit auch keiner psychischen Belastung ausgesetzt war. Zudem hat sie ein halbes Jahr nach ihrer Rückkehr auch den Ruhestand angetreten, sodass nicht viel Zeit für neue Konflikte geblieben ist. Es müssen also wirklich immer die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Auch ein schon geplantes Ausscheiden der Arbeitnehmerin aus anderem Grund kann auch ausreichend sein zur Lösung des Konflikts.
Wir haben ja schon angedeutet, dass je nach Reaktion des Arbeitgebers oder eben bei einem Nichtreagieren es zu einer Verletzung der Fürsorgepflicht kommen kann. Unter Umständen kann es dann dazu kommen, dass der Arbeitnehmer eine Schadenersatzklage gegen den Arbeitgeber einbringt. In diesem Fall gibt es im Gegensatz zu beispielsweise Belästigungen nach dem Gleichbehandlungsgesetz keine speziellen Regelungen. Es kommen daher die allgemeinen Bestimmungen des Schadenersatzrechts zur Anwendung.
Ja, und Voraussetzung für die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs ist natürlich, dass überhaupt einmal ein Schaden entstanden ist. Die Rechtsprechung lässt im Zusammenhang mit Mobbing eine Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte eines Arbeitnehmers oder eine mit dem Mobbing verbundene Kränkung noch nicht genügen, um wirklich einen Schadenersatzanspruch geltend zu machen. Es muss wirklich zu einer Beeinträchtigung mit Krankheitswert kommen, um eben einen solchen Anspruch zu begründen, zum Beispiel Depressionen, Neurosen, Störungen von Nervenfunktionen etc. Es muss daher schon eine massive Einwirkung in die psychische Sphäre vorliegen, um hier tatsächlich einen Schadenersatzanspruch zu behaupten und durchzusetzen. Wenn die Beeinträchtigungen zum Beispiel gar nicht behandlungsbedürftig oder ärztlich diagnostizierbar sind, wird eben keine ersatzfähige Gesundheitsschädigung angenommen.
Weiters ist wie bei jedem Schadenersatzfall notwendig, dass der Schaden dem Arbeitgeber zurechenbar ist und dieser den Schaden rechtswidrig und schuldhaft verursacht hat. Wir haben schon gesagt, dass der Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepflicht angehalten ist, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Arbeitnehmer vor Mobbinghandlungen durch seine Arbeitskollegen zu schützen. Er muss angemessene Abhilfe leisten, die geeignet ist, den Arbeitnehmer vor weiteren Übergriffen zu schützen. Wird er also von einem Arbeitnehmer oder vom Betriebsrat über vermeintliche Mobbinghandlungen informiert, muss er tätig werden. Tut er dies nicht oder sind die gesetzten Abhilfemaßnahmen von vornherein ungeeignet, verletzt damit seine Fürsorgepflicht. Kommt es in Folge zu einem ersatzfähigen Schaden, kann er deswegen in Anspruch genommen werden. Dasselbe gilt, wenn ein Vorgesetzter mit entsprechender Leitungs- oder Personalverantwortung von einer Mobbing-Situation erfährt und nicht angemessen reagiert. Sein Verhalten kann dem Arbeitgeber zugerechnet werden. Unternehmer sollten daher sicherstellen, dass Führungskräfte wissen, wie sie mit Mobbing-Vorwürfen umgehen müssen. Das hilft nicht nur den betroffenen Mitarbeitern, sondern kann auch Haftungsrisiken vermeiden. Jedenfalls empfiehlt es sich, sobald man von einem Mobbingvorwurf erfährt, dass man sämtliche Aufklärungs- und Abhilfemaßnahmen dokumentiert, die man gesetzt hat, um diese in einem möglichen Verfahren vorlegen zu können. Wie aber erwähnt, ist die Rechtsprechung eher restriktiv, wenn es um Schadenersatzansprüche bei Mobbing geht und spricht diese grundsätzlich nur dann zu, wenn es wirklich zu einem Gesundheitsschaden gekommen ist.
Ja, und anders ist das eben bei den Belästigungstatbeständen im Gleichbehandlungsgesetz. Liegt beispielsweise eine geschlechtsbezogene Belästigung oder eine Belästigung aufgrund anderer geschützter Merkmale wie sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit, Alter etc. vor, sieht das Gesetz neben einem Ausgleich für sämtliche Vermögensschäden auch einen immaterialen Schadenersatzanspruch von mindestens 1.000 Euro vor. Im Gegensatz zum Schadenersatz beim Mobbing muss also hier keine Beeinträchtigung mit Krankheitswert vorliegen, sondern es reicht eben die durch die Belästigung erlittene Kränkung. Dieser Betrag ist auch nur ein Mindestbetrag. Die Gerichte können also nach Fall und abhängig davon, wie viel eingeklagt wurde, sogar mehr als 1.000 Euro zusprechen.
Ja, wie erwähnt, kann Mobbing aber nicht nur unter Arbeitskollegen vorkommen. Es kann sein, dass die Mobbinghandlungen direkt von einem Vorgesetzten ausgehen. In diesem Fall spricht man vom sogenannten Bossing. Auch hier ist die Bandbreite an möglichen Handlungen groß und reicht von Bloßstellungen bis hin zur ständigen Kritik, dem Erteilen von schikanösen Weisungen, dem Zuteilen sinnloser Arbeitsaufgaben, der Entziehung von Kompetenzen des Arbeitnehmers, dem Ignorieren des Arbeitnehmers oder dem Verwehren vom beruflichen Aufstieg. Kein Bossing liegt hingegen nach der Judikatur vor, wenn der Arbeitnehmer und Arbeitgeber unterschiedliche Rechtsansichten über einzelne aus dem Arbeitsverhältnis resultierende Ansprüche haben. So wurde einem Arbeitnehmer beispielsweise in einem Fall eine von ihm beanspruchte Teilzeitvereinbarung nicht gewährt. Das war aber kein Bossing, weil das Ziel nicht im Hinausdrängen des Arbeitnehmers lag. Gerade bei Hierarchieverhältnissen ist es entscheidend zwischen Kritik und Weisungen, die übergeordnete Person in Ausübung ihrer Stellung rechtmäßig ausübt und Schikane beispielsweise durch überhart vorgebrachte Kritik, Abwertung oder das Stellen unlösbarer Aufgaben etc. zu unterscheiden.
Einmaliges Fehlverhalten reicht also nicht aus, um von Bossing zu sprechen. Um Risikofälle aus Arbeitgebersicht zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Führungskräfte gezielt im Zusammenhang mit Bossing zu schulen. Dazu gehört etwa, wie wertschätzende Kommunikation im Arbeitsalltag gelingt, wie Konflikte konstruktiv gelöst werden können und wie Feedback klar und sachlich so vermittelt wird, dass keine persönlichen Grenzen überschritten werden. Generell ist es wichtig, Führungskräften zu vermitteln, welche zwischenmenschlichen Grenzen im Umgang mit Mitarbeitenden einzuhalten sind. Wie wir im Zuge einer nicht von unserer Kanzlei geführten Compliance-Untersuchung nach Beschwerde einer Mitarbeiterin über schikanöses Verhalten ihres Vorgesetzten erfahren durften, haben manche Arbeitgeber hier die Position, das war doch schon immer so, haben sie sich nicht so. Das ist arbeitsrechtlich natürlich kein Maßstab. Es kommt nicht auf eine möglicherweise eh schon immer bestehende toxische Unternehmenskultur als Maßstab an, sondern auf objektive Maßstäbe.
Schließlich besteht sowohl beim Bossing als auch beim Mobbing die Möglichkeit, unmittelbar schadenersatzrechtlich gegen den mobbenden Arbeitnehmer bzw. den Vorgesetzten vorzugehen. Da zwischen Arbeitskollegen kein unmittelbares Vertragsverhältnis besteht, stützt sich der Schadenersatzanspruch anders als gegenüber dem Arbeitgeber jedoch nicht auf die Verletzung vertraglicher Pflichten, etwa der Fürsorgepflicht oder Schutz- und Sorgfaltspflichten, sondern auf eine deliktische Haftung. Hiervor kann man also mit dem Eingriff in ein absolut geschütztes Rechtsgut, worunter auch die Persönlichkeit Rechte des Arbeitnehmers zählen, argumentieren.
Damit es eben auch in diesem Fall gar nicht erst zu solchen Situationen kommt, sind vorbeugende Maßnahmen besonders wichtig. Arbeitnehmer können frühzeitig über Mobbing-Belästigung am Arbeitsplatz informiert und dafür auch sensibilisiert werden. Es können Schulungen oder Workshops zum Thema Mobbing angeboten werden. Möglich ist auch die Einrichtung eines internen Beschwerdesystems beziehungsweise mittlerweile ja ohnehin verpflichtend auf vielen Ebenen. Dafür kann auch eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden, in der etwa festgelegt wird, wie das Verfahren bei Beschwerden abläuft, welche Voraussetzungen für die Anbringung einer Beschwerde gelten und in welchem Zeitraum Beschwerden bearbeitet werden. Das Ziel von solchen Systemen ist es, den Beschäftigten hier klare Möglichkeiten zu geben, Konflikte oder Missstände offen anzusprechen. Und natürlich können und sollen organisatorische Maßnahmen getroffen werden, damit Kompetenzüberschreitungen möglichst vermieden werden. Da der Fisch zwar nicht immer, aber fast vom Kopf her stinkt, Culture is key. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Es bleibt spannend, wie lange wir noch auf die Umsetzung der NG-Transparenzrichtlinie warten müssen und wann der nächste Mobbingfall auf unserem Tisch liegt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal bei Legal Leading.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.